hast Jesus, deinen Sohn, in die Welt geschickt als unseren Erlöser, der uns das Angebot macht, die Vergebung von der Schuld, wenn wir zu dir zurückkehren. Und du denkst nicht mehr daran, es ist versenkt ins tiefste Meer. Und es macht uns frei und befreit uns. Danke vielmals dafür. Und es befähigt uns durch deinen Heiligen Geist, dir nachzufolgen, auf dein Wort können zu hören, zu verstehen. Weil wir brauchen deine Hilfe dazu. Wir danken dir für den Sonntag, für den Gottesdienst, für die Predigt, für dein Wort, das du an uns hast, durch den Samuel Rath. Möchtest du ihn leiten auch da drin, in Weisheit geben, Freude, Vollmacht. Danke, Herr, einfach für deine Gegenwart, für dein Lenken und Leiten. Und dass wir auch bitten dürfen für die Natur, für Regen, wo nötig ist. Du hast Himmel und Erde gemacht, wir haben es gehört in dem Psalm. Sie verkündet dein Werk. Und wir sehen aber auch aus deinem Wort oder wissen auch, dass auch die Schöpfung unter dem Fluch leidet und dass Auswirkungen davon sind. Schenk du dein Segen und auch frischen Regen da. Und erquickst du auch uns, erfrischst du auch uns jetzt durch dein Wort. Danke dafür. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen miteinander wünsche ich euch. Der Paul hat mich gebeten, ein paar Sachen zu unserer Gemeinde zu sagen, zu einsiedeln. Als ich das erste Mal hierher gekommen bin, bin ich zu Fuß gekommen. Das weiss ich noch. Vor etwa 20 Jahren. Weil ich nicht gewusst, wo die Gemeinde ist, bin ich mit dem Zug am Bahnhof gefahren und habe gemerkt, jetzt geht es noch fast eine halbe Stunde zum Laufen. Und dann bin ich zu spät gewesen. Mittlerweile kenne ich die Umgebung gut. Ich bin schon 20 Jahre in Einsiedeln, genau 22. Meine Tochter ist jetzt 21. Wir haben eine grosse Familie immer noch, sind alle Kinder noch daheim zwischen 10 und 21. Und in verschiedenen Ausbildungen, alle in der Schule. Ich bin 50% Hausmann und 50% Pastor in der FEG Einsiedeln. Ganz am Anfang, als ich hierher gekommen bin, sind wir immer als Missionsgemeinde bekannt gewesen. Inlandmission, später dann Vision Schweiz. Und mittlerweile sind wir eine selbstständige Gemeinde. Manche sagen eine halbe, weil wir eine halbe Stelle haben. Ich sehe es nicht so, wir sind eine ganze Gemeinde. Wir haben einfach nur eine halbe Stelle. Aber es funktioniert sehr gut. Wir haben ein grosses Mitarbeiterteam, das sehr engagiert arbeitet. Eine grosse Leitung, wo möglichst flach verteilt ist, dass man möglichst wenig muss immer wieder kommunizieren, dass alles in guten Bahnen läuft. Als nächstes, wo wir gerade dran sind, jetzt haben wir Ferienpause und sobald alle wieder eingetröpfelt sind auf die letzte Ferienwoche bei uns im Kanton Schweiz, werden wir unsere Kinderwoche haben. Die einen sind jetzt schon wieder fest am Arbeiten dafür. Vor der Ferien ist viel geschafft worden. Wir haben 3 Tage Lego-Stadt in einer Turnhalle bei uns und haben innerhalb 6 Tagen alle Anmeldungen, die zu vergeben waren, können vergeben. Wir haben eine lange Warteliste, wo wir nicht Kinder aufnehmen konnten. Und wir freuen uns auf die 50 Einsiedlerkinder. Ein Teil davon ist von uns vielleicht etwa 10 und 40, die wir nicht kennen. Plus die Eltern, die wir nicht kennen. Und das ist ein Leuchtturm für uns. Wir planen mindestens einen Leuchtturm im Jahr ein, wo wir als ganze Gemeinde können zusammen arbeiten können und wo möglichst den ganzen Ort sieht. Und das ist jetzt die Kinderwoche. Wir sagen dem Kinderplauschtage, damit wir es immer wieder neu füllen können und in das Lego gebunden sind. Wenn ihr noch etwas beten für uns, beten, dass die Zollpapiere rechtzeitig kommen. Wir importieren die Lego-Bausteine von Deutschland, weil wir in der Schweiz keine dürfen mieten, wo wir selber könnten gestalten. Also wo man nur das Material bekommt. Das gibt es in der Schweiz nicht, darum haben wir im süddeutschen Raum, aber die Grenze zur EU ist ein grosser Riegel. Und wir brauchen noch deutsche Zollpapiere, die haben wir noch nicht. Die Schweizer haben wir. Wie es uns sonst geht, wir sind eine kleine Gemeinde. Wir haben etwa zwischen 40 und 60 Gottesdienstbesucher. ein Teil davon Kind. Manchmal sind auch mehr. Aber so, das ist der Schnitt. Und was uns besonders freut, wir haben viel, viel Suchende, die immer wieder kommen. Im Moment sind das etwa 3 Migrantenfamilien. Syrer, Iraker, Afrikaner vom Sudan. Und wir haben mehrsprachig bei uns im Gottesdienst nicht so ganz still. Die einen werden auf Französisch übersetzt und die anderen mit dem Google Translator einscannen und sich einander aushelfen. Es ist ein bisschen multikulturell in Einsiedeln. Aber das passt eigentlich zu Einsiedeln, weil Einsiedeln ist nicht ein Schweizer, ein Urschweizer Dorf, obwohl man das immer denkt. Einsiedeln gibt es ja erst seit etwa 800 nach Christus. Vorher war Wald. Und man sagt in der Geschichtsforschung, dass in Einsiedeln ganz viele Fahrende und Reisende und Zuzüger von Elsass, vom süddeutschen Raum, ihre Heimat gefunden haben. Aber man hat immer das Gefühl, das ist Innerschweiz. Das sind alle schon immer Schweizer gewesen. Uns hilft das, um unsere Augen offen zu haben für die Migranten. Es ist nicht immer einfach. Ich sage jetzt nicht mehr. Es gibt viele Schwierigkeiten, aber ich glaube, Jesus hat uns auch die Fremden geschickt. Und wir sind das am Üben. Wir haben verschiedene Dienste mit dem Ort zusammen, wo bei uns auch stattfinden. Essensabgabe, Tischlein deck dich. Wir haben auch einen Migrantentreff alle 2 Wochen, wo wir mitschaffen, aber unsere Mitkirchen in Einsiedeln, die katholische und die reformierte, auch mithelfen. Und dort wird Deutsch gelernt und Konversation geübt mit Migranten, die wollen. Und das gibt viel Kontaktfläche auch zum Glauben. Wir haben jetzt die Ersten, die gewünscht haben, dass sie die Bibel lesen dürfen mit jemandem von uns. Und das ist für uns ein Meilenstein. Dass jemand, ein Syrer, mit seiner Familie gesagt hat, ich möchte jetzt die Bibel kennenlernen. Er hat früher immer gesagt, er sei Moslem. Kürzlich hat er gesagt, ich sehe mich nicht mehr als Moslem. Wir sehen nie in die Herzen rein, aber es ist sehr spannend, was passiert. Wir können unsere Bodenarbeit machen und hoffen, dass Gott wirkt. Und das ist die Überleitung auch zu dem Text, den wir heute miteinander hineinschauen wollen. Da geht es um Wachstum. Es geht um das, was Gott schafft. Es geht auch um das, was der Teufel zerstören will. Ich lese im Matthäus Kapitel 13. Wenn ihr es schon aufschlagen mit mir, das sind dann nachher parat. Ab dem Vers 24, 13, Vers 24. Ich kann aber noch einen kurzen Einstieg, bevor wir den Text vielleicht noch ein bisschen mit anderen Ohren hören. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich war im Spiegel 2012. Es ist eine Geschichte von einem Bundesland Brandenburg in Deutschland. Es ist rar besiedelt, sehr eine weite Landschaft, sehr schön. Ideal für Landwirtschaft. Ein bayerischer Jungunternehmer hat sein Erbe genommen und hat sich ein Gut gekauft, das dort sehr günstig zu haben ist, im Osten von Deutschland. Er hat das barocke Haus, das dort drauf gestanden ist, auf dem Landgut, mit viel Liebe renoviert und hat einen bayerischen Bio-Musterbetrieb aufgebaut. Er hat Gerste, Dinkel, Hafer, Kräuter und Gewürze produziert auf seinem Land. Unter dem Label Bio. Und dann 2012 ein Riesenschock. Ein Kunde von ihm hat Produkte testen und der Test hat an den Tag gebracht, dass es zu viel Rückstände von Unkrautvernichter drin hat. In einem Bio-Produkt. Ihr seht den Titel «Unsichtbarer Feind». Der bayerische Landwirt hat sich nicht erklären, woher die Rückstände sind in seinen Bioprodukten. Und man hat dann angefangen zu forschen, man hat Messungen gemacht auf seinem Land, Luftmessungen, Bodenmessungen und auch im umliegenden Land. Und das Rätsel der Lösung war, Gift, das man versprüht, hält sich nicht an Bodengrenzen. Und wenn die Nachbarn links und rechts Gift aussprayen, mit dem Traktor, hat er das Gift auf seinem Bioacker auch. Es war für ihn eigentlich mehr oder weniger der Untergang von seinem Bioproduktebetrieb. Er sagt, egal wie sorgfältig Biobauern arbeiten, sie können nicht sicherstellen, dass ihre Ware bis aufs 100. Milligramm frei von Chemie sein wird. eine bittere Einsicht nach so vielen Jahren aufbaue. Jesus erzählt ein ganz ähnliches Gleichnis. Aus einer Zeit, wo man das Unkraut noch nicht mit Pestizid behandelt hat, sondern mit den Hacken und mit Handarbeit ausgerauft hat. Und ich glaube, mit dem Hintergrund, den wir jetzt aktuell haben, hören wir ein bisschen anders auf die Geschichte, die Jesus erzählt. Ich lese ab Vers 24. Jesus erzählte noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Reich, das der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da kamen die Sklaven des Mannes herbei und fragten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt das Unkraut? Das hat einer getan, der mir schaden will, erwiderte er. Die Sklaven fragten: Sollen wir hingehen und es ausreißen? Nein, entgegnete er, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn es dann soweit ist, werde ich den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus und bindet es zum Verbrennen in Bündel. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Es geht um Gut und Bös. Und zwar nicht philosophisch betrachtet. Nicht einfach als Gedankenspiel. Es geht um Gut und Böse, zumindest in der Betroffenheit, dass man vom Bösen geschädigt wird. Das ist die Rolle der Sklaven, die das entdecken, dass in dem Feld Unkraut wächst. Und das ist auch die Rolle des Bauern, der gehört, was passiert ist. Betroffenheit. Und aus dieser Betroffenheit eine brennende Frage: Was sollen wir jetzt machen? Soll man das Unkraut ausreißen? Und man spürt bei dem, was die Sklaven da sagen, erstaunlicherweise, wie sie um das Gut auf dem Acker besorgt sind. Sie hätten ja als Sklaven dann können denken, ja gut, wenn Unkraut wächst, muss ich weniger ernten, muss ich mich weniger bucken. Soll es doch wachsen? Haben wir weniger zum Dreschen? Nein, der Sklave oder die Sklaven da haben anders gedacht. Sie haben sich identifiziert mit dem Gut von ihrem Herrn. Und vielleicht haben wir solche Momente auch in unserem Leben, wo wir eben selber betroffen sind. Nicht theoretisch über Gut und Böse nachdenken. Denn wenn Findliches wirklich einen Schock auslöst, wenn man denkt, das hätte nicht dürfen passieren, das hätte einfach nicht dürfen sein. Es kann böse Worte sein. Es kann sein, dass man bestohlen wird, wie wir jetzt Ende Ferien. Dass man Verleumdung erlebt. Dass sich Menschen abwenden von einem. Einen plötzlich hassen. Vor der Ferien musste ich jemanden begleiten, der verlassen wurde von ihrem Mann. Einfach so. Ich glaube, wenn wir das kennen, dann kennen wir die Frage, die die Sklaven gestellt haben: Was sollen wir tun? Wie soll ich reagieren auf das Böse, das mir gegenüber ist? Soll ich mich wehren? Jesus hat das Gleichnis zweimal erzählt. Ganz viel ist trotz der Parallelen, die wir sehen können, mit dem Guten, dem Weizen, mit dem Schlechten, mit dem Unkraut, wo auf den ersten Blick denkt man, ja, das ist klar. Aber plötzlich kommen Fragen, wenn man anfängt, darüber nachzudenken. Über was für eine Situation redet Jesus da? Redet er von Situationen, die in meinem Leben passieren können, ganz persönlich? Oder redet er allgemein über die Welt und über den ganzen Lauf von jetzt bis ans Ende der Welt, bis zum Gericht? Geht es um Situationen in der Gemeinde? Oder geht es nur um Situationen Gemeinde und Welt, die nicht glaubt? Geht es um ein Schwarz-Weiß-Schema, die Guten und die Bösen? Vielleicht habt ihr den Text auch schon gelesen und euch manchmal gefragt, wie meint Jesus das? Wir wollen hören, ab Vers 36, wie Jesus dann den Jüngern, die gefragt haben, wie meinst du das, erklärt. Da schickte Jesus die Leute weg und ging ins Haus. Dort wandten sich die Jünger an ihn. Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker, baten sie. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen aussät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Menschen, die zur Herrschaft Gottes gehören. Das Unkraut sind die Menschen, die dem Bösen gehören. Der Feind, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. So wie das Unkraut ausgerissen und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel ausschicken und sie werden aus seinem Reich alle entfernen, die ein gesetzloses Leben geführt und andere zur Sünde verleitet haben, und werden sie in den glühenden Ofen werfen. Dann wird das große Weinen und Zähneknirschen anfangen. Und dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Jesus macht Definitionen. Seine Jünger haben die gleiche Frage, wie wir sie können haben. Wie meinst du das? Auf was bezieht sich das? Und Jesus gibt ihnen eine Erklärung. Das bedeutet das, das bedeutet das. Er sagt, da ist ein Acker, da ist gute Samen, da ist Unkraut, ein Find, da ist eine Ernte und Erntearbeiter. Die Sklaven, die zum Herrn kommen, und der Bauer, erklärt Jesus nicht. Und so macht er eine einfache Auflösung, damit man mitkommt. Der Acker ist die Welt. Nicht nur ein kleiner abgrenzter Teil, sondern alles umfassend. Das heisst, es geht um die ganz generelle Frage, wie das Böse in dieser Welt neben dem Guten existiert. Und in das grosse Welt ist alles eingeschlossen, unser Persönliches, die Gemeinde, das Politische und auch die Christenverfolgung. Alles ist eingeschlossen. Das Böse kommt überall vor. Das ist die Aussage, wenn Jesus sagt, der Acker ist die Welt. Auf dem Acker predigt Jesus. Und er sät damit den Samen. Wer ihm hört, der wird eine Pflanze, die gut ist. Aber wer nicht lust, der bleibt nicht neutral. Er wird versucht vom anderen. So geht die Auflösung weiter. Der gute Samen, das sind Menschen in diesem Gleichnis. Das ist da nicht das Wort Gottes. Das sind Menschen. Das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen als andere Gleichnisse da mit dem Saatkorn, der auf die Straße fällt, der auf den Acker fällt. Da müssen wir wie einen Schritt weiterdenken. In denen, wo das Wort angekommen ist, die haben einen guten Samen. Und das wächst und es bringt bei ihnen Frucht. Da ist also nicht nur ein Zustand beschrieben, sondern ein Prozess. Und das ist ganz wichtig, werden wir nachher noch sehen, dass da ein Prozess gemeint ist. Genau gleich ist es mit dem Unkraut. Jesus definiert das und sagt, das sind Menschen, die vom Teufel verführt werden, die nicht gefüllt sind mit Gottes Wort. Sie haben nichts dagegen, gegen das, was der Teufel bringt. Und so werden sie verführt. Sie haben keine Alternative. Sie glauben, was man ihnen sagt. Sie empfinden, was sie empfinden. Und sie handeln nach ihrem Buch. Und wir alle kennen das auch. Und da wird es jetzt schon ein bisschen schwierig. Wenn man dort gute Samen, schlechte Samen, und wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt eindeutig gute Samen? Oder hat es auch vom anderen, in mir selber, in meiner Familie, in meiner Gemeinde? Jesus fährt weiter und sagt, das Unkraut, das ist nicht von selber gekommen, das ist nicht ein Zufall. Es ist bewusst gesät, es ist eine Zerstörung. Der Samen war gut. Der Bauer, der intelligent ist, kauft das beste Saatgut. Er wird kein verschmutztes Saatgut kaufen, das man irgendwo am Boden zusammengewischt hat von der letzten Ernte und dann hat es noch einen Haufen anderes drin. Nein. Einer, der weiss, er braucht Rendite auf seinem Acker, der kauft das beste, sortierte Saatgut, das ein Qualitätssiegel hat. Und ich nehme an, der Bauer hat das auch gemacht. Darum haben die Sklaven gefragt, hast du nicht gute Samen gekauft? Doch. Aber der Find, der Teufel ist da, der Widersacher, der will zerstören, was Gott geschaffen hat. Und dann definiert Jesus weiter und sagt, die Auflösung von dieser Geschichte ist, dass es eine Ernte gibt. Und die Ernte wird trennen. Nicht vorher wird trennen. Solange keine Ernte ist, wird Böses und Gutes nebeneinander sein. Zumindest im gleichen Acker. Eine Pflanze neben der anderen. Wir fassen das kurz zusammen. Was erfahren wir schon von dieser Erklärung, die Jesus macht? Ich habe das versucht, ein bisschen in andere Sätze zu formulieren. Jesus erklärt, woher die Spannung kommt zwischen Gut und Böse. Die Spannung kommt daher, dass der Mensch die Freiheit hat, zu hören auf Gott oder nicht zu hören auf Gott. Die Freiheit hat der Mensch. Und das entscheidet über Gut und Böse, was wächst im Leben. Und das ist die Ursache der Spannung. Die Entscheidungen von allen Menschen. Wie sie sich entscheiden. Der Einbrecher, der unseren Wohnwagen aufgebrochen hat, in der Zeit, wo wir mit den Kindern etwas essen an der Autobahn und zurückgekommen, wir haben nichts gemerkt, bis wir daheim waren und wollten den Wohnwagen abschließen und es ist nicht mehr gegangen, das Schloss. Und erst dann haben wir gemerkt, dass ein Haufen fehlt im Wohnwagen. Und ich habe mich dann im ersten Moment gefragt, was ist das für ein Mensch, der das macht? Wo einen minderwertigen Computer mitnimmt und er muss annehmen, dort hat es private Daten drauf. Und ich habe es auch nicht mehr. Hat er das überlegt? Er hat Entscheidungen getroffen, die ihn an den Punkt geführt haben, dass ihm das ist gleich war. Dass er denkt hat, die 100 Franken, die ich von diesem PC raushole, wenn ich ihn verkaufe, sind mir mehr wert als alles andere. Das war ein Entscheid von diesem Dieb. Jesus macht auch klar, wo die Spannung gelöst wird. Ganz am Ende. Ganz am Ende dieser Weltzeit. Man kann das beiderseits übersetzen. Ende der Welt oder Vollendung der Welt. Da ist ein griechisches Wort, das nicht nur negativ ist. Ende ist bei uns negativ. Aber im Griechischen ist Ende auch Vollendung. Ich glaube, Jesus meint beides. Es wird etwas beendet, was schlecht ist, aber es wird vollendet, was gut ist. Das Reich Gottes wird vollendet am Ende. Dann wird die Spannung eliminiert. Dann wird das Böse ausgerissen, verbrennt und es wird nicht mehr sein. Das ist das Ende der Spannung zwischen Gut und Böse. Und wichtig ist, dass das erst ganz am Ende ist. Jesus mutet seinen Jüngern zu, dass wir die Spannung bis ans allerletzte Ende aushalten. Es gibt kein vorschnelles Ende. Mein Ethiker, den ich als Lehrer hatte, hat immer gesagt, wir leben hier im Vorletzten und nicht im Letzten. Es ist alles vorletzt. Es ist alles noch nicht gut. Alles noch nicht perfekt. Und etwas Drittes lehrt Jesus. Jesus lehrt durch das Gleichnis, er erzählt das Gleichnis ja zum etwas lehren. Es ist Lehre für seine Jünger, damit sie etwas anders machen können, was sie ohne diese Lehre nicht so machen würden. Und wenn man das fragt, dann lehrt Jesus auch, wie man mit der Spannung umgehen soll. Der Inhalt dieser Lehre ist, Gott ist Richter. Gott übergibt sein Gericht seinem Sohn, Jesus Christus. Und der Sohn Jesus Christus übergibt die Ausführung vom Gericht der Engel, der Erntearbeiter. Und es liegt nichts in der Hand von Menschen, gar nicht. Wir müssen die Spannung aushalten, dass wir nebendran stehen, in dieser so wichtigen Frage zwischen Gut und Böse. Wir haben eine andere Rolle in diesem Kampf. Und um das soll es jetzt im Rest von meiner Predigt gehen. Was wir für eine Rolle in diesem Kampf haben. Wie sollen wir umgehen mit dem Unkraut im Acker? Mit dem Bösen in uns selber, mit dem Bösen in unserem nächsten Kreis, mit dem Bösen in der Gemeinde, mit dem Bösen in der Politik, in der Gesellschaft, wo wir eine Mitverantwortung haben als demokratische Bürger, nicht alle auf der Welt haben die Mitverantwortung. Aber die Schweizer haben sie. Die können abstimmen, die können ihr Maul auftun. Und so ist Verantwortung graduell unterschiedlich. Es fängt bei 100% für mich selber an. Für mich bin ich 100% selber verantwortlich. Und dann kommt meine Familie, da bin ich schon mit meiner Frau zusammen verantwortlich. Und meine Kinder haben wachsende Verantwortung, je älter dass sie werden. Das üben wir im Moment daheim. Wie sie die Verantwortung können wahrnehmen und wir nicht mehr sie als kleine Kind behandeln, wenn sie mal 21 sind. Und dann geht es graduell weiter für unser Dorf, wo wir eine Mitverantwortung haben, für unser Quartier, für unsere Gemeinde, wo Gott uns Aufgaben gibt und damit auch Verantwortlichkeiten. Oder eben dann im Grossen, in der Gesellschaft. Wie gehen wir um mit der Spannung, dass es Böses gibt und Gutes gibt? Und das im Kampf ist miteinander. Ich möchte zuerst noch kurz erklären, wo wir vor allem betroffen sind. Theoretisch bringt uns das nichts, das zu überlegen. Es muss immer dort sein, wo wir betroffen sind. Betroffen sind wir erstens, wo wir Böses selber miterleben. Also wir sind Zeugen, wir werden zum Beispiel hineingezogen in einen Streit. Es eskaliert emotional und man spürt, jetzt ist es nicht mehr gut. Und wenn es nicht mehr gut ist, ist es böse. Man kann hineingezogen werden, auch vielleicht durch Klagen von Betroffenen. Dann haben wir es auch erlebt, aber nur indirekt. Der hat das gemacht, ich höre das und ich switche automatisch ein bisschen in die Rolle und empfinde das mit. Dann erlebe ich das. Es kann auch sein, dass wir einfach von Umständen umgeben sind, wo das immer wieder Böses passiert. Zum Beispiel eine Firma, wo nicht sauber Geschäft geführt werden, wird ein Christ immer Mühe haben. Egal, wenn er selber das nicht macht, aber er leidet mit. Oder in einem schlecht regierten Dorf leidet jeder Christ mit und jeder Mensch. Weil die Situation so ist. Weil Streit ist. Wir haben so eine Nachbargemeinde, wo immer Streit ist zwischen politischen Parteien und Gemeinderat und das ist furchtbar. Zum Glück ist es in Einsiedeln nicht so. Ich möchte zwei Fallbeispiele erzählen, die uns helfen, dass wir die Betroffenheit vielleicht auch in unser Leben können übertragen können, wo es direkt nachher die Frage kommt, wie gehen wir um? Ich kenne ein paar, die haben einen Traum gehabt, aus der Stadt rauszügeln und aufs Land und ganz ruhig und möglichst sehr peripher. Und die haben das im Hochtal von Einsiedeln ganz hinten in Studen, wo unsere Welt aufhört. Haben sie das gefunden? Eine Wiese, wo man keine Bauten mehr vor sich hat, nur noch Wald und Wiese und schöne Berge. Und sie konnten dort ihre Schale bauen. Der Traum hat sich erfüllt, bis zu dem Tag, wo Gerichtsschreiben ins Haus geflattert sind und ihr Nachbar ihnen das Leben zur Hölle gemacht hat. Mit Klagen, die bis an x Gericht gegangen sind. Der Grund war immer unklar gewesen, warum das passiert. Warum der Nachbar klagt. Ist bis heute unklar. Fakt ist, dass die Familie das Haus heute nicht mehr hat und sogar auseinander sind. Ein grosser Schaden. Ein anderer Fall, eine Arbeitskollegin von jemandem, den ich kenne, ist bekannt dafür, dass sie ab und zu sehr flexibel mit Arbeitszeiten umgeht in diesem Team. Das ist auch ein selbstverantwortlicher Job. Aber es gibt gleich Teamarbeiten, die man miteinander machen muss und da sein. Und die Person ist bekannt dafür, dass sie das offensichtlich ausnutzt. Dass es da keine geschriebene Zeiten gibt, wo man muss da sein und wenn man nicht muss da sein. Sie kann das ungestört tun, weil das ein Schweizer Team ist und niemand sich wagt, das Maul zu verbrennen. In einem deutschen Team wäre das schon lange aufgeflogen. Aber dann passiert etwas, wo das doch zur Sprache kommt und dann explodiert das Fass. Und ab dann schießt die Person nur noch scharf und macht allen anderen alle Fehler schön breit sichtbar, wo sie kann. Ich weiss nicht, vielleicht habt ihr ähnliche Situationen gehört, schon erlebt. Vielleicht schwächere, vielleicht noch schlimmere. Momente von Feindschaft, wo man merkt, jetzt ist nicht mehr gut. Die Folge von dem Moment ist, dass das Gute sofort in Bedrängnis kommt. Unkraut nimmt Wasser weg, nimmt Licht weg, nimmt Nährstoff weg, nimmt Platz weg. Es bedrängt sofort das Gute. Das heisst, für unser Leben, unsere Freude ist weg, unser Friede ist dahin. Man ist beschäftigt mit dem Negativen, man hat nur noch das. Ich musste tagelang Versicherungen anrufen, Polizeirapporte erstellen, meine Liste machen von gestohlenen Sachen, den ganzen Keller auf den Kopf stellen für Handbücher und Seriennummern. Ich hätte noch anderes zu tun nach der Ferien. Aber das Gute ist plötzlich verdrängt. Und dann kommt der Blitzgedanke, Herr, kann man nicht aufräumen? Kannst du nicht das Machtwort sprechen und endlich aufräumen? Und ein Blitz möchte auch die treffen. Aber so, dass mein Computer noch ganz bleibt. Er war nicht so stark, der Gedanke jetzt bei mir. Ich habe schon x so Situationen erlebt und habe gemerkt, es bringt nichts. Ich muss mich reinschicken. Aber da sind wir genau an der Frage, wo Jesus uns jetzt etwas zu lernen hat. Und wir wollen das miteinander machen und die Punkte, die Jesus erklärt, in diesem Gleichnis versuchen, auf unser Handeln anzuwenden. Und was bedeutet das, wenn wir betroffen sind? Das Erste, wo Jesus sagt, im Auftrag von Gott, Gott ist Richter und nicht wir. Betont und nicht wir. Gott ist Richter. Wir haben kein Recht auf ein abschließendes Urteil, wir haben keine Vollzugsgewalt. Nur im Blick auf uns und auf das, was uns anvertraut ist. Eltern haben einen Erziehungsauftrag, die müssen können auch Böses bei Kindern ahnden. Das ist ihr Erziehungsauftrag. Aber sie können das nicht bei den Nachbarskind machen. Das gibt ihnen schön, etwas zu reden. In der Bibel ist eine konkrete Anleitung, was das heisst für uns, wie wir jetzt handeln können. Es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Das ist ein Satz, den ich schon vielen in seelsorgerlichen Gesprächen gesagt habe. Das ist die Visitenkarte vom himmlischen Rechtsanwalt, wo gleichzeitig mit der Visitenkarte eine Vollmacht daneben liegt. Und Gott sagt, unterschreib die Vollmacht und gib den Fall vollständig mir. Unternimm nichts mehr in dieser Sache. Ich bin dein Anwalt. Unterschreib und gib es mir. Und ich schaue. Nicht anders steht da. Gott ist der, der das Unrecht verfolgt, nicht mir. Der Effekt von dem ist, dass wir frei werden. Es geht nicht sofort, wenn man die Unterschrift gemacht hat. Ist das gefühlsmäßig immer noch sehr nach. Aber ich kann versprechen, es wirkt. Bei mir hat es schon gewirkt. Ich habe jetzt 2 Tage seit dem Diebstahl. Und es macht mir nicht mehr so viel Sorgen. Ich habe heute Morgen den wunderschönen See geniessen beim Überfahren. Und kein Bitz an meinen Computer denkt. Am Montagmorgen werde ich wieder denken, weil dann muss ich wieder Mailadressen sammeln. Und wieder alles zusammenstückeln aus meinen Backups. Aber es macht das Herz frei. Plötzlich kann man wieder jubeln. Es geht noch ein bisschen weiter. Jesus sagt auch, wir sollen nicht einen Kampf führen, der wieder Böses bewirkt. Was ist das im Gleichnis? Das ist das, was die Sklaven sagen. Sollen wir jetzt gehen, jetzt und ausreisen? Jetzt sieht man es gerade. Jesus, das ist eine Ehre und das ist Unkraut. Aber der Herr sagt, nein. Kampf kann sehr schnell dazu führen, dass man wieder Unrecht tut. Und dass man am Schluss selber ein Unkraut wird, weil man zerstört hat. Überreaktionen, Machtmissbrauch oder eben Grenzen von der eigenen Verantwortung überschreiten. Auch Rechtsfälle unter Christen, bittere Trennungen. All das sind so ganz heikle Punkte, wo wieder durch das Reagieren kann Schaden entstehen. Man neigt dann so als Mensch dazu, da bin ich auch nicht anders. Der hat ja auch. Also spielt es jetzt auch keine Rolle, wenn ich schreie. Nein, es spielt eine grosse Rolle. Die Alternative, die Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, wenn sie unter Druck kommen und das empfinden, jetzt möchte ich auch reinschlagen, dann zum Beispiel, wenn man Rache nehmen will, sagt Jesus, tut der Apostel Paulus an dieser Stelle, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Die Art und Weise, wie man kämpft gegen das Böse, muss gut sein. Und sonst nichts machen. Nur das machen. Es gibt Negativbeispiele aus der Kirchengeschichte, die das zuhauf belegen. Dass Überreaktionen so viel Schaden angerichtet haben. Zum Beispiel in der Zürcher Geschichte mit den Täufern. Die Täufer haben nicht alles richtig gemacht, die haben tatsächlich Sachen falsch gelehrt. Und der Blaue Rock hat wirklich gelehrt, man soll keine Steuern am Staat zahlen. Das war nicht richtig. Aber sie wegen dem umzubringen. Damit die ganze Reihe von Täufern muss flüchten bis auf Südamerika. Das war böse. Das hat viel Böses bewirkt. Es gibt ganz viele Beispiele von dem. Auch bis in die neueste Geschichte von Schlammschlachten, wo Christen sich niedermachen, weil der es anders sieht. Und es kann sein, dass er es falsch sieht. Aber die Reaktion gegen das ist falsch. Wenn man jemanden niedermacht, wenn man nicht direkt mit jemandem redet, wenn man indirekt Stimmung macht gegen Gruppen. Es gibt so viele Beispiele. Wir haben jetzt gerade so einen Fall in der Gemeinde, wo wir uns auseinandergesetzt haben. Ein Schriftstück, wo generell alle evangelischen Gemeinden denunziert, sie seien abgefallen. Und dann haben das gewisse Leute bei uns gelesen, sind verunsichert gewesen. Und jemand ist sogar aus der Gemeinde ausgetreten. Weil er gesagt hat, unsere Gemeinde ist tatsächlich so wie in diesem Buch beschrieben und ich will nicht mehr zu einer abgefallenen Gemeinde gehören. Wir haben versucht, Gespräche zu führen. Es hat nichts bewegt. Aber wir haben uns nachher auseinandergesetzt und haben gemerkt, wo ist das Böse, was da passiert. Man redet nicht direkt miteinander. Man liest sich irgendetwas zusammen und behauptet, das hat der und der gesagt. Und das stimmt gar nicht, das ist Verleumdung. Also ganz vorsichtig sein, wenn jemand im Recht ist und der andere ist tatsächlich ein Feind, dann überwinden wir ihn mit Gutem. Beschämung, das hat einen tiefen Sinn. Dass Gott das Gericht am Ende platziert hat, das ist der Auftrag von Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin nicht in die Welt gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Wenn Jesus gekommen wäre zum Richten, das hätte er dürfen, dann gäbe es kein Evangelium. Aber das Evangelium heisst, bis am Schluss, bis Gott sagt, jetzt ist fertig, hat jeder Mensch die Möglichkeit, zum beschämt werden. Zum merken, ich habe es falsch gemacht. Und ich habe dann gemerkt, ich muss eigentlich für den Dieb, der mich am Freitag beklaut hat, anfangen zu beten. Vielleicht hat der Mensch noch nie jemanden gehabt in seinem Leben, der für ihn betet hat. Also bin ich der das jetzt macht. Es kostet mich brutal Überwindung. Am liebsten würde ich etwas anderes machen. Aber dann gehorsam zu sein und sagen, Jesus hat gesagt, mit Gutem überwinden, beten ist nicht schlecht. Ich bete für ihn, das steht in der Bibel. Mehr weiß ich gerade nicht, was ich machen kann. Wahrscheinlich kann ich auch nichts mehr machen, weil der ist weit weg. Gefährdet gut, wenn ich reagiere? Bin ich vielleicht selber zum Werkzeug vom Bösen im Kampf, wenn ich nicht aufpasse? Das ist, was Jesus lehrt. Das hat der Sklave gesagt, nein, geht nicht ausreißen. Und zum Schluss, das ist noch auch ein hilfreicher Tipp von Jesus. Wenn man manchmal unter Druck ist, lohnt es sich auch, mit Schleue oder mit Flucht zu reagieren. Das ist in diesen Aussagen im Matthäus 10, dass wenn man verfolgt wird, heisst das nicht immer die rechte Wange herhalten, sondern heisst klug sein, ausweichen. Und eben wenn man von der einen verfolgt wird, vielleicht in die nächste Stadt zügeln. Das ist ziemlich ein grosser Schritt. Aber manchmal der richtige. Ich komme zum Schluss. Die Spannung zwischen Böse und Gut, das habe ich vorher schon gesagt, ist nicht aufgelöst bis ans Ende. Und auch das ist ein Punkt, wo Jesus uns lehrt. Jesus hat von seinen Jüngern gefordert, dass sie leidensbereit sind. Wer nicht bereit ist, das Kreuz auf sich zu nehmen, kann nicht Jünger sein. Das Kreuz ist ein Symbol fürs Leiden. Wir müssen nicht für uns selber sterben, aber wir haben Leiden, die mit dem Glauben unausweichlich kommen. Und manchmal Christen mehr in der Schusslinie sind als Menschen, die nicht glauben. Nicht alles auf dieser Welt löst sich in ein Happy End auf. Es ist traurig, aber nicht jede Ehe wird gerettet. Ich könnte das sagen, es gibt einen Weg, wo man jede Ehe retten kann, wo beim Seelsorger an die Tür klopft. Oft nur einer, weil der andere gar nicht mehr reden will. Egal wie es da auf der Welt ausgeht, am Ende wird abgerechnet. Am Ende zählt es. Und darum, jetzt komme ich zu dieser Rolle, die Jesus uns zugeteilt hat. Wir sind weder Bauer, weder sind wir der, der gesät hat, noch sind wir die, die ausreissen wollen, noch sind wir die Erntearbeiter. Wir sind die Pflanzen. Wir sind die guten Pflanzen. Die Rolle haben wir im Gleichnis, wo Jesus da erzählt. Und die Pflanze hat nur etwas, wo sie darauf achten muss. Wie kann ich wachsen? Wie kann ich Frucht bringen? Wie kann das, was Gott in mich hineinpflanzt, zur Entfaltung kommen? Das ist meine einzige und wichtigste Zielrichtung. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Aus dem Grund mutet uns Jesus zu, das Kreuz mitzutragen. Weil das anderen dient, wenn wir richtig reagieren. Wenn wir nicht böse reagieren, ist das für andere eine Möglichkeit, umzukehren. Das ist eine Perspektive, die ich so noch nie für mich gedacht habe. Das habe ich nur aus der Bibel gelesen. Nicht jeder, der Böses tut, ist böse in dem Moment, wo Jesus Gericht halten wird, weil er umgekehrt ist. Wenn wir einen Schnitt machen, jetzt, gerade sofort, haben wir einen Teil, der nichts Gutes zu tun hat. Und ein Teil wird von jetzt an, bis der Zeitpunkt kommt, wo das Gericht ist, sich bekehren. Und um diesen Menschen willen, hat Jesus uns diese Lehre. Ich schließe mit einem Bild, und das ist nur eine Bestätigung, wo das auch im Gemeinderahmen sichtbar macht. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. In dem Ertragen ist auch etwas von dem Kreuztragen drin. Mit dem Ziel, dass wir am Schluss möglichst alle bei Jesus sein können. Ich habe ein Bild zum Schluss. Ich habe das ein bisschen nachbearbeitet mit dem Computer. Eins habe ich ein bisschen weichzeichnet, goldig gemacht, auf der rechten Seite, wo fast nur der Weizen sichtbar ist. Nur das Gelb und schön. Und beim anderen habe ich so ein bisschen schwarz gemacht, wo man wirklich jedes einzelne Unkrütchen sieht. Und es kommt jetzt auf unsere Perspektive an. Wie gehen wir weiter? Auf was schauen wir? Schaue ich auf das, was Gott möchte wachsen lassen, bei mir und auch bei denen, wo es jetzt noch nicht gut ist, dann schaue ich auf die rechte Seite. Und ich kann euch heute Morgen ehrlicherweise keine Option anbieten, obwohl wir in einer Multi-Optionsgesellschaft sind. Aber ich kann nur das Rechte empfehlen. Für das andere müsst ihr selber eure Apotheker fragen, was da passiert. Es macht uns kaputt, wenn wir aufs Negative schauen. Ich möchte an diesem Punkt schliessen, dass eure Gedanken könnt weiter an diesem Gleichnis sein. Wir haben ganz wunderbare Felder im Moment, wo ihr das sehen könnt. Viele sind schon abgeerntet, aber ein paar stehen noch. Und ich habe euch noch ein Lied mitgebracht zum Schluss, das ich euch vorsingen möchte. Vielleicht kennt ihr das, dann singt einfach mit. Kopf und Herz sind wie ein Beet. Gute Saat wird ausgesät, wenn ihr zuhört und versteht, wo euch Gottes Wort erreicht. Gib dem kleinen Senfkorn Raum und dann wächst ein großer Baum. Das ist so bei Jesus.